Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Herzlich willkommen zu Folge 23 von Duo Digitale, eurem Wahl-O-Mat-Gewinner, wenn es um Podcasts geht. Ja, natürlich die Wahl gleich als Punchline zu Beginn. Logo muss sein, das darf in dieser Woche natürlich nicht fehlen, denn es gilt ja nichts weniger als die Demokratie zu retten schließlich, wenn wir schon, oder ich in dem Fall, von Wahl sprechen. Meine Wahl fiel und fällt wie immer auf den Fraktionsvorsitzenden der Digitalpartei, den Schattenkanzler aus dem Norden, den einzigen, der es schafft, Wortwitz und Wahnwitz zu koalieren. Mit mir im Plenarsaal heute wieder Marcel Brin-Döpke.
Hallo Alex, vielen Dank für die tolle Anmoderation in diesem Duell heute, kann man ja schon fast sagen. Also ich würde natürlich auch mal diesen Podcast wählen, die auditive Völkerverständigung von Nord und Süd, von jemand mit einem nur latent lustigen Humor, gebrochenem Deutsch, fehlendem Instinkt für Mode, einer hippen Frisur und dir. Ja.
Aber es ist vollkommen allen klar, wir steuern quasi Hochgeschwindigkeit auf unser erstes Thema zu.
Gewinner und Verlierer.
Ja, und die wird es wohl geben nach dem 23. Februar, das ist klar. Der Titel dieser Folge meint ja auch den Gang an die Wahlurne, nicht die Prozession mit der Urne der Demokratie in der Hand dann danach. Also wir sind ja zuversichtlich und wir werden alles tun, was in unserer Macht steht als alte Digitalisten. Ist natürlich auch so ein bisschen, wie das funktioniert in diesem digitalen Wahlkampf. Es hat sich ja wahnsinnig verändert, die Art und Weise, wie wir Meinung bilden und auch wie die Parteien sozusagen oder die Kandidaten sich präsentieren. Das wollen wir uns mal näher anschauen, weil wir sind da schon lange auch nicht mehr so analog wie beim Kassenbon, oder Marcel, was meinst du?
Da muss man sogar fast mal sagen, leider nein. Wobei der Kassenbon natürlich unglaublich digital geworden ist. Der wird ja teilweise auf Bildschirm angezeigt. Du kannst ihn mit einem QR-Code dir aufs Handy laden. Ich erinnere daran, dass das der größte deutsche Aufreger war im Januar, Dezember 19, Januar 20, bevor Corona kam. Also da spaltete das Land nicht so sehr wie die nicht korrekt steuerlich erfasste Zimtschnecke vom Bäcker, der natürlich jetzt in einem Wust von Bons, also in einem Bonbon kann man fast schon sagen, zu ersticken drohte. Ja. Das waren noch gute alte Zeiten. Da muss man die Älteren erinnern sich. Ja, aber das ist tatsächlich ein spannendes Thema, denn eine meiner größten Denkfehler im Leben, also ich habe einige inzwischen festgestellt, bin ja schon sehr, sehr alt, aber ein großer Denkfehler in meinem Leben war ja, dass Digitalisierung, soziale Medien, die Fähigkeit, dass sich Leute austauschen, ging also Ende der Nullerjahre los mit Facebook und Twitter, dass die Verfügbarkeit von Wissen dazu führt, dass Wissen verfügbar ist. Und das ist natürlich, wie der Satz schon sagt, für ja Quatsch. Es sind Daten verfügbar, es sind Informationen verfügbar, es sind Meinungen verfügbar. Und Fakten gehen da nun mal in dieser Kakophonie, wie Gerhard Schröder sagen würde, unter. Und das ist eigentlich sehr zu beweinen, weil die Menschheit als, ich sag mal, als Konstrukt, ja, weiß so viel und das Wissen ist so stark verfügbar wie noch nie. Und in dieser Zeit wählen Menschen Parteien, die das ablehnen, dass es sie gibt. Oder wählen den Brexit mit dem berühmten Satz, wir sind doch alle müde von Fakten. Ja, und das ist für mich auch in dieser Wahl wieder auch in Deutschland ein Paradoxon, wie eine Partei es schafft, mit sozusagen dann als Steigbügelhalter für die andere Partei, mit Themen in den Wahlkampf zu ziehen, die natürlich wichtig sind. Keiner will Anschläge. Alle möchten in Frieden leben. Es gibt nur so viel, selbst in dieser Kategorie der Sicherheit, anderslautende Statistiken, also dass Deutschland noch nie so sicher war wie jetzt und die Zahl der Gewaltakte runtergeht und auch die Gewaltakte von Ausländern in Summe runtergeht, trotz der Zuwanderung. Und es wird überhaupt nicht thematisiert. Und im Übrigen nicht nur nicht von denen, die das propagieren. Das kann ich auch verstehen, dass die ihre eigenen Gegenargumente nicht nennen. Aber das wird auch von anderen Parteien nicht argumentiert. Das wird von den Medien auch nicht aufgegriffen. Und es werden auch andere, deutlich häufiger vorkommende Gewalttaten ja nicht genutzt. Also wenn ich sage, dass wir nicht ablehnen, zum Beispiel, dass Sicherheit ein sehr relevantes Thema ist im Vergleich zu Bildung, wirtschaftliche Entwicklung, Nachhaltigkeit und so weiter, Familienpolitik. Also wenn ich das alles negiere, ne, und sage, okay, Rentenlücke interessiert mich nicht, wir müssen jetzt erstmal die drei Abschiebeflüge koordinieren. Wenn ich das alles negiere, selbst dann würde ich sagen, okay, lass uns mal über Femizide sprechen, lass uns mal über politisch motivierte Straftaten sprechen, die alle in ihrer rein faktenbasierten Sichtweise relevanter wären. Aber auch das passiert nicht. Und ich habe neulich auf LinkedIn einen schönen Kommentar gelesen, da stand drin, als das thematisiert wurde, ja, aber fühlst du dich denn abends um 8 noch sicher? So, jetzt muss man dazu sagen, ich habe ein kleines Kind, um 8 liege ich im Bett und die einzige Unsicherheit ist, dass er mir beim Roundhouse-Kick den Kehlkopf zertrümmert. Das räume ich gerne ein. Aber das zeigt, es geht immer sehr stark um Stimmung, Gefühle und das schaffst du nur mit digitalen Angeboten und Medien. Das ist zumindest meine
frustrierte
Sicht auf die Dinge.
Für deinen Fall gibt's ja eine leichte, man muss noch nicht abschieben, sondern nur wegschieben, das ist easy, ja. Wenn er den Roundhouse-Kick auspackt, also die Wegschiebetaktik ist dann, hat damit das Problem gelöst. Es ist natürlich ein viel zu großes Thema, als dass wir jetzt das komplett ausbreiten können, aber wir wollten es auch nicht weglassen, weil es uns einfach auch sehr beschäftigt. Ich habe ein interessantes Interview mit einer Kommunikationswissenschaftlerin der Uni München, ich glaube, es war die TU oder LMU München. Und da war wieder so eine Zahl drin, nämlich dieser Generationenshift in Sachen Informationsbeschaffung. 35% der 18- bis 24-Jährigen nennt Social Media die Hauptinformationsquelle, wenn es um die Wahl geht. Und das ist jetzt erstmal die Zahl, weiß ich gar nicht, ist die überraschend? Ein bisschen vielleicht, aber es ist auch normal. Es ist die Entwicklung, es ist das Hauptmedium für viele Leute. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und gedacht, ja, ich mache das auch viel. Ich habe auch viel Social Media als Absprungpunkt, der vielleicht ein anderer ist als bei anderen. Bin ja auch ein bisschen älter.
Das ist ja die Höhe.
Ja, also es gibt etwas, das nennt sich De Minimis-Regel. Und ich habe das schon mal gehört, aber ich war ein bisschen überfordert, das einzuschätzen. Deswegen würde ich meinem geschätzten Experten hier mal den Vortritt lassen. Ich habe mich eingelesen, hochspannend, ist auch wieder ein bisschen politisch natürlich, aber leg doch mal los. Was hat es damit auf sich? Warum ist es ein Thema?
Genau, also ich muss mich auch einlesen, bin ja auch in Zollverfahren nicht der Bewandertste, aber wir sind über diese Regel gestolpert, weil sie unsere beiden Lieblingsplattformen aus dem Reich der Mitte im Wesentlichen betrifft oder betreffen soll, wahrscheinlich Temu und Shein. Und zwar geht es im Wesentlichen um die Frage, wie Waren versteuert und verzollt werden, die aus dem Ausland zu uns kommen. Und zwar im Rahmen eines Endkundengeschäftes. Also du bestellst ja die, warst von Alex Graf so begeistert, hast dir die Pizzadecke bestellt bei Temu, die kommt an, wie wird denn das eigentlich hier versteuert und verzollt? Und die De Minimis-Regel ist mehr oder weniger eine Regel, die dafür sorgt, dass sehr günstige Produkte eben diesen Regularien nicht unterliegen und die soll jetzt abgeschafft werden. Das heißt, die deutsche Handelsszene frohlockt, endlich werden unsere chinesischen Freunde mal so richtig in die Schranken gewiesen ja, und müssen endlich aufhören, direkt an den Endkunden ihre Billigware zu verramschen, zumindest in Amerika. Das heißt, John aus Montana muss die Heißluftfritteuse wieder bei Amazon kaufen für $95 statt bei Temu für 89. Wird also besser gestellt, zumindest mal aus Sicht der amerikanischen Wirtschaft, weil er jetzt sozusagen wieder auf heimische Produkte zurückgreift. Das ist ja so ein bisschen die Idee, die heimische Wirtschaft anzukurbeln. Das hat der Präsident, Namen habe ich vergessen, das ist ja so sein Steckenpferd, heimische Industrieproduktion. Ich sag mal recht.
Oder im Falle der Heizdecke sein Deckenpferd dann auch.
Genau. So, das soll im Grunde da passieren. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum freuen wir uns, wenn Temu und Shein in Amerika endlich Steuern zahlen müssen? Und das müssen wir natürlich nicht, aber man kann sich ja mal angucken, was das für die bedeutet. Das ist natürlich insofern wichtig, weil das sehr wichtige Absatzmärkte sind. Und die Hoffnung der deutschen innovationsfreudigen Händler ist ja, wir müssen nichts machen, das Schreckgespenst geht vorbei, weil jetzt müssen sie endlich ihre Waren versteuern, dann ist ja das gesamte Geschäftsmodell obsolet und dann werden die schon verschwinden. So ein bisschen wie die Zeitungsverleger gehofft haben, dass das Internet weggeht oder die Schreibmaschinenhersteller gehofft haben, dass das Internet weggeht oder Otto gehofft hat, dass das Internet weggeht, wir Kataloge drucken können und so weiter und so weiter. So, das ist natürlich interessanterweise alles nicht eingetreten, aber das ist eigentlich der Grund, warum auch wir uns damit beschäftigen, weil was heißt das jetzt für Deutschland? Und das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass neben der Tatsache, dass man jetzt günstige Produkte versteuern muss, in Klammern, dann sind auch die Steuern sehr gering, das wird also jetzt kein Gamechanger sein, ist gerade in Europa, wo die Regel nicht 800 Euro ist, sondern 150, dass du darunter und sozusagen auch die Anmeldung der Ware eigentlich nicht so konkret machen musst, wie du sie machen müsstest, wenn du jetzt palettenweise Ware hier ins Land schaffst. Und das ist in Amerika auch der Fall. Das heißt, die müssen jetzt, wenn sie sozusagen unter den 800 Euro sind, diese Ware regulär anmelden. So, und das ist aus meiner Sicht das viel Entscheidendere, weil du damit natürlich einen wesentlich besseren Hand darauf bekommst, was wird denn hier eigentlich importiert? Ist das überhaupt compliant mit dem, was an Ware rein kann? In Amerika ist jetzt das Problem, dass sie, glaube ich, auch alle Zöllner entlassen haben. Deswegen fragt man sich, wer das jetzt noch machen soll. Aber das ist eigentlich hier der Kicker.
Also, das ist natürlich ein komplexes Thema. Ich habe von Zöllen bisher wirklich keine Ahnung gehabt. Jetzt durch das Thema, das hat mich jetzt irgendwie interessiert, interessanterweise. Und ich finde es jetzt schon sehr komplex, weil irgendwie, so jetzt mal nochmal so von der Vogelperspektive, trifft ja da irgendwie Politik direkt auf Handel. Das ist ein Handelskrieg, eine Handelsregulierung. Showdown an der Zollabfertigung quasi. Ja? Und jetzt mal unabhängig, wie man das dann dreht, am Ende ist ja dann der Verbraucher wie immer Spielball dieser Positionen. Ja? Man wird natürlich teurer durch irgendwelche Zölle und es wird schwieriger und man kann nicht mehr einfach überall bestellen und hat überall sozusagen ein bisschen gleiche Grundbedingungen. Und das so Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit jetzt mal hin oder her, das ist jetzt nicht Teil der Diskussion in diesem Fall. Der Konsument hat ja ein klares Votum für Shemu ausgesprochen. Da gibt's keine zweite Wahrheit. Die Zahlen zeigen das. Man will das bestellen. Aus welchem Grund auch immer ist man happy, dass man Stirnlampen für 99 Cent bestellen kann. Und ich finde das jetzt so lustig, dass diese lustigen Liberalen, diese Ultraliberalen, die seit Jahrzehnten von diesen freien Märkten faseln, fangen jetzt munter das Regulieren an, ne? Also da ist es auf einmal, oh, Verbraucher, das darfst du jetzt nicht einfach importieren, da muss jetzt ein Zoll drauf, kostet dann das Fünffache. Du kauf bitte bei uns, du kannst jetzt nicht mehr frei wählen. Und Leute wählen dann diese Freaks auch noch. Also da habe ich schon ein Problem damit. Und irgendwie so ein Fun Fact, ja, Trump, jetzt, der sozusagen das Zollgewitter ja losgetreten hat, der argumentiert jetzt zum Beispiel nicht mit dem Öko-Argument. Das wäre ja noch nachvollziehbar, sagen, pass mal auf, ey, hier, Chemo ist wirklich nicht nachhaltig, lass mal da mal einen Zoll drauf, damit wir umweltschonend sind. Nee, darum geht's ja nicht. Es geht um Kohle und es geht einfach um die Macht, das zu machen und die Verlagerung der Billigproduktion nach Hause. Also es ist ja irgendwie, das ist ja kein Argument, das ist einfach nur eine Umschichtung und ein Machtspiel. Und ich will nochmal, damit wir hier fachlich klar sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Also $800 war die Grenze in den USA. In Europa ist es 150 Euro, aber im Einzelverkauf. Das heißt, wenn du was bestellst für 7 Euro, gibt es keinen Zoll, gibt es keine weiteren Kosten, du kriegst es direkt nach Hause geliefert. Aber auch in Europa war die sogenannte Palettenlieferung schon immer zu verzollen gewesen, die dann in ein bestimmtes Lager gehen. Jetzt ist der springende Punkt. Und das ist
wenn
ja
es
was,
Zoll gibt. Wenn es Zoll
ja, genau. Es, ja, da komme ich noch
dazu. Mehrwertsteuer ist was anderes. Also muss ja noch zwischen Zoll und Einfuhrmehrwertsteuer unterscheiden.
Okay.
Die Anfall,
da hört es bei mir
Anfall,
auf.
Ne? FBA-Händler wissen das. Also wenn sie in ein FBA-Lager außerhalb von Deutschland geliefert haben, da kenne ich ja den aktuellen Status nicht, fiel sofort die Mehrwertsteuer an für die Produkte.
Ja, okay.
Deswegen war das immer ein bisschen unattraktiv. Aber letztendlich sind Zoll und Einfuhrmehrwertsteuer, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, wenn man so möchte.
Aber trotzdem ist es ja so, dass du in Europa die Situation hast, dass du einmal ein europäisches Land ein Lager beliefert hast und dann zollfrei in alle Schengen-Länder weiterliefern kannst. Das heißt, du musst einfach nur einmal nach Europa kommen und von dort aus Lager in Rumänien oder in Polen bestelle ich dann in Portugal und damit hat sich's. Das ist in den USA natürlich anders. Das ist ja dann ein Raum. Ja?
Das ist anders, also, genau. Also schlauerweise liefert man nach Holland, weil die haben zum Beispiel die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer zu stunden. Also es wird dann noch ein bisschen günstiger.
Und ja, nicht nur das, es gibt ja auch noch Freihandelsabkommen mit manchen Ländern. Das heißt, du hast ja zum Beispiel
Chinesen in das Drittland.
Sozusagen. Genau. Es ist doch easy für ein Shemu zu sagen, ich verschicke das aus Vietnam, weil da wird ja eh alles produziert, das 1-Euro-T-Shirt. Und da hast du jetzt zufällig ein Freihandelsabkommen und dann hast du das auch wieder umgangen. Also,
Das würden die nicht machen.
Das würden die ja niemals machen, stimmt.
Nein, die wissen ja, dass das
sowas wie Moral und Ethik.
Ja. Ja.
Nein, es ist also so komplex, eben zwischen Moral, Ethik, Wirtschaft, Politik. Ich finde das schon ziemlich komplex. Aber das Modell dahinter, und das ist das, was ich daran spannend finde, das wird sich durchsetzen. Dieses Statement mache ich, nämlich das Modell, dass du irgendwo was produzierst und das von dort direkt versendest. Und da habe ich überhaupt keine Zweifel dran, ob das dann Temu Shane Shemu bleibt oder ob das andere Player dann sind. Amazon Hall, ja, ist ja schon am Start.
Hall of Fame quasi.
Der Hall of Fame ist ja schon Folge Gewächs. Die Frage ist ja dann in dem Fall jetzt auch wegen der USA-Situation, wie können sich alle in Europa die Player positionieren? Und da ist natürlich Regulieren das eine, aber es gibt natürlich vielleicht auch smarte neue Wege, wie ich jetzt mich erinnere, Tarek Müller das angekündigt hat, dass man eben Manufacturing to Consumer auch in Europa macht und damit eine Zwischenstation, die Kosten produziert, umgeht. Da gibt's vielleicht kein 99-Cent-T-Shirt, aber das wird auch deutlich am Preis zu merken sein, wenn ich jetzt in Portugal oder dann in einem auch Spezialvertrag in der Türkei oder so, die ja traditionell starke Herstellerländer sind, produziere und von dort direkt versende. Es ist ja im Prinzip das Geschäftsmodell von Temu und Shein. Und ich finde, da geht's doch dann um Konkurrenzfähigkeit. Also wenn das der Punkt ist, könnte das doch ein Weg sein, einfach positive Affirmation, ja, das Positive zu verstärken und so drauf zu reagieren, anstatt jetzt auf die Regulierung zu hoffen und wie du vorhin schon gesagt hast, so da zu sitzen und sagen, jetzt haben wir den aber eins ausgewischt, aber selber es nicht besser machen oder nicht moderner machen oder innovativer. Das kann doch nicht die Lösung sein.
Nee, absolut nicht. Also ich glaube auch, dass was nicht weggeht, ist, dass Produzenten verstanden haben, dass wenn sie noch ein bisschen Geld investieren und eine Brand in die Hand nehmen, die Waren auch selber verkaufen können. Also es gibt ja das schöne Buch von Günther Faltin, Kopfsteck Kapital, ne, die T-Kampagne, der also auch aufzeigt, wie man im Grunde sozusagen als Verkäufer der Ware Zwischenschritte wegnimmt, um so den Prozess zu verschlanken. Jetzt geht es im Grunde andersrum. Also hier sagt der Produzent, Moment mal, ich kann doch in Europa verkaufen und letzten Endes die Marge mitnehmen, ob ich eine Brand brauche, ja oder nein, hängt ein Stück weit vom Produkt ab. Wenn ich es über einen Preis regeln kann, in den Klammern, selbst mit Zoll und Steuern, kostet das Ding halt nicht 99 Cent, sondern 2,99. Ne? Also wir reden jetzt ja nicht davon, dass wir über den, dass ich dann Huni auf den Tisch legen muss für ein Produkt, was dann nicht mehr konkurrenzfähig ist. Weil die natürlich immer noch zu anderen Löhnen produzieren. Also letzten Endes passiert jetzt nicht wahnsinnig viel wie früher auch. Damals haben wir das in China beauftragt. Jetzt brauchen die keinen Auftraggeber mehr. Die machen es einfach so und schon sind wir beleidigt. Also ich meine, das kann es ja auch nicht sein. Das heißt, man muss sich in der Tat die Frage stellen, wenn es, und andersrum jetzt noch, das macht dieses Modell natürlich interessant, dass du nicht nur die Vielzahl an Produzenten hast, sondern du hast auch jetzt einen sehr kapitalkräftigen Player, der Absatzkanäle aufbauen kann und damit natürlich die Kette in der Hand behält. Ne? Damit werden wir ja quasi zum Nettoimporteur bei China. Das ist jetzt nicht sonderlich, also ja, was heißt dramatisch? Also wir haben ja mit China, wir haben natürlich mit China das größte Außenhandelsdefizit. Interessanterweise mit Amerika den größten Außenhandelsüberschuss. Aber deswegen ist es immer ganz spannend, wenn die beiden jetzt miteinander interagieren und wo wir dann bleiben. Also wir Deutschen wohlgemerkt, jetzt nicht Europa. Und das heißt, wir kaufen jetzt einfach bei chinesischen Partnern unsere Ware ein. So. Und es ist schon ein bisschen wie Gott, den Aufschrei da zu proben, während wir dann Babypulver nach China verticken. Ne? Also, wo man sich auch die Frage stellen kann, warum? Ja? Und deswegen plädiere ich auch dafür, sich sehr, sehr genau anzugucken, was unter dem sozusagen alles verdeckenden Speckmantel von Zoll- und Steuerdiskussionen stattfindet und sich einfach mal anzugucken, welche Hebel im Geschäftsmodell sind es denn? Was kann ich mir davon zunutze machen? Was kann ich selber tun? Und da macht es in der Tat Sinn, darüber nachzudenken, ob man nicht in der Türkei oder in Portugal das macht. Und da geht es halt nicht darum, irgendwelche Arbitragegeschäfte zu machen, sondern einfach sich schlau seine Wertschöpfungskette anzugucken. Wo kann ich Wertschöpfung rausnehmen, die man vielleicht früher brauchte, weil es keine Digitalisierung gab oder weil ich gewisse...
Stichwort ist auch hier Nearshoring. Ne? Hatten wir auch schon. Das ist ja irgendwie so ein Trendbegriff jetzt auch. Sagen ja, Ausland, aber so, dass eben die Supply Chain und Fulfillment noch irgendwie im Rahmen bleibt.
Ja, ja, genau. Also, und das meine ich, ne? Also, es passiert was Disruptives und da muss man leider sagen, deswegen habe ich das eben nur so leicht im Spaß gesagt mit Musikindustrie, die gehofft hat, dass die Schallplatten nicht weggehen und so weiter. Wir neigen dazu, wenn Dinge etwas Bestehendes disruptieren, dass wir es erst nicht erkennen, dass wir es dann ignorieren, wenn wir es erkannt haben, in Hoffnung, dass es weggeht. Wenn es nicht weggeht, wird es versucht, inhaltlich zu zerlegen, dass es ja gar nicht stimmt. Und wenn es zu spät ist, wird gejammert, dass wir mehr Zeit brauchen, um uns darauf einzustellen. Ja. Und das ist Wahnsinn. Ich habe noch 2017 mit einem hochrangigen Mitglied von Mercedes gesprochen, was einfach nur der Tatsache geschuldet ist, dass wir gemeinsam Tennis gespielt haben. Der hat noch 2016, war das glaube ich nicht 17, 2016, 2017, Tesla und Elektromobilität verlacht. Das ist Quatsch, wird nie, es geht gar nicht, weil. Und immer, wenn dir jemand erzählen möchte, es geht gar nicht, weil, und das gilt im Übrigen auch, wenn ich nochmal kurz auf unser letztes Thema zurückspringen kann, das gilt auch für mögliche Wahlergebnisse. Ja, das kann nicht passieren, weil, ja, Checks and Balances, er kann das nicht aushebeln, weil.
Ja.
Diese Dinge werden passieren, wenn nicht heute, dann morgen. Und das betrifft jetzt, sagen das hier auch, alertet sein, sich gucken, also sich angucken, was man machen kann. Und im Zweifel als deutscher Produzent breche ich mir auch keinen Zacken aus der Krone, wenn sich zum Beispiel Timo als Marktplatz weiterentwickelt. Und ich habe es, weil ich ja den Gag mit den Heißluftfritteusen gemacht habe, mir das gestern mal angeguckt. Das sind sehr, sehr ähnliche Produkte. So. Und die lagern teilweise alle jetzt hier in Deutschland. Damit umgehst du natürlich sozusagen die möglichen finanziellen Schäden. Also die versuchen natürlich auch dann dagegen zu arbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass die alte Regel gilt, das, was bei über Temu in Deutschland verkauft wurde, hätten die Chinesen nicht mal bei sich gekauft. Das ist so, das mag am Anfang so gewesen sein, um hier Traction zu bekommen, aber Preis ist Markteintritt, das ist nicht Geschäftsmodell bei denen. Das muss man, glaube ich, sich immer wieder vor Augen führen.
Ja, also kann man ja sagen, bitte kein Mimimi beim Thema Minimis.
So ist es.
Weil man muss halt auch diesen Reflex, den du ja beschrieben hast, wunderbar, einfach mal durchbrechen und eigentlich in seiner Reaktion auch disruptiv sein und sagen, was können wir denn da daraus lernen, was können wir denn tun? Und da sind wir echt irgendwie schwerfällig damit.
Ja. Und das stimmt. Ich würde eine Anmerkung gerne machen zum Thema Regulierung, weil du das richtigerweise gesagt hast, ne? Liberale sind immer gegen Regulierung, also bis auf so ganz, ganz freie Berufe wie Apotheker, Ärzte, Anwälte, Notare. Also alle FDP-Wähler verfügen über die bestens abgesichertsten Berufsgruppen der Welt. Das ist allerdings Zufall, glaube ich. Und das Zweite ist, was ja auch immer gerne gesagt wird, wir müssen den Staat abbauen und keine Regulierung und die Freiheit der Märkte. Ne? In der gesamten Wohlfahrtsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es noch nie die Situation unregulierter Märkte, auch zu Recht. Man könnte sogar argumentieren, dass die soziale Marktwirtschaft sich dadurch auszeichnete, dass der Staat endlich ein stabiles Rahmenwerk gesetzt hat, in dem die Wirtschaft dann frei agieren kann. Und das wird immer so gerne ausgeblendet, dass es dieses stabile Rahmenwerk ja gar nicht braucht und Bürokratie ist total schlecht und so. Mag ja alles sein, aber ohne stabiles Rahmenwerk wird Wirtschaft nicht funktionieren. Und Deregulierung ist im Grunde nur der verzweifelte Versuch, davon abzulenken, dass man es in einem gewissen Rahmenwerk nicht schafft, selber tätig zu sein. Also brauche ich quasi Unterstützung vom Staat, dass der hier und da durchlässig wird, damit ich sozusagen mein Blatt überreizen kann, meinen Prozessor übertakten kann. Das steckt eigentlich dahinter. Ein vernünftiges Rahmenwerk ist absolut erforderlich, um Business zu machen. Und das gilt hier auch so. Wenn ich als EU-Länder nicht in der Lage bin, in Belgien im Hafen diese Produkte sauber zu erfassen, sicherzustellen, dass gewisse Produkte hier nicht ins Land kommen, dann ist es keine Frage der Regulierung. Dann brauche ich mehr Leute, die das machen.
Ja.
Oder ich muss im Vorfeld sagen, diese Art und Weise zu versenden dürft ihr hier nicht, weil wir schaffen es nicht. So, wir wollen aber eigentlich unser Rahmenwerk verteidigen. Deswegen funktioniert das nicht. Und wenn man als Gesellschaft mit dem Rahmenwerk nicht mehr zufrieden ist, ja, dann muss man das ändern. Aber das, was du ansprachst, auch innerhalb der EU, dass du dir jetzt quasi so den Joker aussuchen kannst, ne? So wie früher beim Fußball, ne? Wir spielen nur bei den Spielern, was ist der Blindeste vom Gegner? Das kann ja nicht sein, dass man jetzt sagt,
ja,
Belgien, genau. Holland, das sind die Blindesten, da gehe ich jetzt rein und von daher erober ich die EU zu Lasten aller anderen, so. Deswegen braucht man gemeinsame Regelwerke. Deswegen machen Nationalstaaten keinen Sinn. Deswegen macht Fokussierung auf geschlossene Märkte keinen Sinn, so. Aber das ist mir nochmal wichtig zu erwähnen. Ohne vernünftige Regelwerke, an die sich alle halten, kann gar kein freier Handel stattfinden, weil es sonst nicht frei ist. So. Und auch beim Fußball kommt ja keiner auf die Idee zu sagen, wir müssen mal die gelben, roten Karten, die Fouls abschaffen, da haben wir nämlich mehr Spaß. Für alle Beteiligten. Aber auf die Idee kommt also auch keiner.
Winnie Jones hätte es gefallen. Also Winnie Jones likes it.
Aber Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus. Winnie, ich habe neulich erst wieder eine Kompilation gesehen, so wie er gespielt hat. Das würde ich sagen, das war freier Markt auf dem Fußballfeld, dereguliert. Man kann also abschließend sagen, das ganze Konstrukt, sowohl von der Innovationsseite als auch von der Regulierungsseite, ist noch nicht in festen Schuhen. Und das bringt uns zu unserem nächsten Thema.
Was für eine Überleitung.
Aufreger der Woche.
Ja, die festen Schuhe. Was ist nur mit den Schuhen los, habe ich mich gefragt. Ich wollte das Thema einfach mitbringen, weil es hat so ein bisschen was auch mit meiner beruflichen oder Geschichte im E-Commerce zu tun und irgendwie habe ich mich da irgendwie so durchgelesen und Fragezeichen aufgeploppt. So Insolvenz, Reno, Görz, jetzt die zweite Insolvenz mit wirklich, glaube ich, dem endgültigen, dem Fanal von Görz. Das ist, glaube ich, over. Hunderte Point of Sales für Schuhe fallen weg. Man hat das Gefühl, keiner braucht den Schuhfachhandel. Auf der anderen Seite sind Sneaker überall nach wie vor Trend und mit aufsteigenden Zahlen zu sehen, weil jeder Mensch irgendwie doch Schuhe / Sneaker kauft. Die treiben aber diese Schulfilialisten irgendwie so vor sich her. Also das war so der Punkt, ein bisschen gelesen über Görz, haben wir gedacht, was ist denn eigentlich los? Die digitale Landschaft, so wie wir die heute kennen, hat im Prinzip mit Schuhen begonnen, ja? Zappos in den USA und dann Zalando war ja erstmal Online-Schuhhandel, um zu sagen, weil es ist ein total geiles Produkt, das kannst du einfach ausliefern, gibt Schuhkarton, klare Größen, es gibt mehrere Bedarfe pro Jahr, pro Käufer, abends ausgehen, Sport, Hausschuh, Sandalen, was auch immer.
Gut zu lagern,
multiple categories, 400 Euro Schuh bis zum 2 Euro Schlüpper und irgendwie, als das losging, dachte man, das ist ein Boost für den ganzen Schuhfachhandel, aber der Schuhfachhandel hat dann irgendwie nur hinterher geschaut. So wirkt es und sich immer auf die Beratung natürlich berufen im POS und dann daraufhin Insolvenz angemeldet, nachdem man kurz versucht hat, auch online zu gehen oder einen Marktplatz zu bauen, wie Görz es ja versucht hat. Ganz kurz, ich habe in der aktuellen Zielwirtschaft eine Zahl gefunden, beziehungsweise gab es eine Umfrage vom HDS, also dieser Schuhfachverband, dass die deutschen Schuhunternehmen die Konjunkturlage als höchstens befriedigend einschätzen. Also so 3-, würde ich sagen, als wenn du das in einer Klausur in der Schule hast, dann wird die wiederholt, würde ich mal sagen, weil der Schnitt so schlecht ist. Und 2,1 Milliarden Gesamtumsatz in Deutschland mit Umsätze mit Schuhen von Schuhfachhändlern, alle Händler eingerechnet, 11,62 Milliarden. Also der Anteil des Fachhandels daran ist relativ klein, meines Erachtens nach.
2 von 11, das ist ja fast...
jetzt kommt er wieder.
20%, bisschen weniger.
Es ist ein bisschen weniger, 20%. Und bei den Stationären wiederum ist es, also es gab einen leichten Anstieg gesamt, bei den Stationären ist es 2,1% gesunken, weiter gesunken. Also die Lage ist irgendwie fatal. Jetzt ist halt da wie immer die Frage, es liegt offensichtlich nicht an den Schuhen, also es liegt in dem Fall nicht am Produkt. Die Leute wollen weiter Schuhe kaufen, wollen cool Schuhe kaufen. Leute sind bereit, Tausende von Euros für spezielle Schuhe oder Sneaker auszugeben. Was hat der Fachhandel falsch gemacht? Ich kenne das ganz aus meinem privaten Umfeld, aus dem Weinfachhandel. Da gibt's ein ähnliches Problem. Da hast du ein paar Fachhändler, die sind etabliert. Da gehst du hin. Ansonsten haben wir einfach das Problem dieser Kontakt auch zur neuen Generation und du gehst einfach nicht in so einen Weinhandel rein, weil dir das alles ein bisschen zu elitär daherkommt oder was auch immer da die Plakate sind, die du da so draufklebst. Im Schuhfachhandel habe ich das immer so nicht den Eindruck gehabt, weil es ja kein elitäres Produkt ist. Wenn du einen Schuh für 80 Euro kaufst, schaut dich keiner blöd an. Wenn du eine Weinflasche für 80 Euro kaufst, denkt man schon so, mein lieber Schwan, der hat aber dicke.
Deswegen, die schauen mich alle blöd an, aber nicht wegen den Schuhen, glaube ich.
Ja, genau. Und deswegen ist mir schon jetzt die Frage an dich auch so, was ist da falsch in Anführungszeichen gelaufen? Warum werden die so abgehängt? Warum funktioniert das nicht mehr?
Also ich muss sagen, das mit Görz hat mich auch aus den Latschen gehauen. mit der zweiten Insolvenz, wobei nicht ganz aus Latschen gehauen, sondern wenn man mal so ein bisschen was gehört hat, dann aus dem Markt, wenn man wenn man sozusagen den Absatz auf den Schienen hatte, hat man das schon wahrgenommen, dass das jetzt nicht deutlich besser geht. Da waren ja auch teilweise kurzzeitig Inhaberwechsel von A nach B und wieder zurück und wieder nach vorne. Also das hat mich dann schon nicht mehr gewundert. Mich hat das erste so ein bisschen gewundert. Das war ja sehr Corona-getrieben durchaus, dass da Fehlentscheidungen getroffen wurden im Management. Da würde ich sogar gar nicht mal sagen, dass es jetzt an dem Fachhandel als solches lag. Man muss auch dazu sagen, der Görz Marktplatz war sehr gut. Wir haben damals
super gut
gekauft. Die hatten Punch. Also da kann man nichts gegen sagen. Ich gebe zu, mich hat es jetzt schon aus natürlich dann quasi beruflichem Interesse mal zu Görz getrieben, um den Versuch zu starten, einen Schuh zu kaufen. Sowohl für mich als auch für meinen Sohn. Und da war sogar ich schockiert. Und ich habe nun wirklich von Fachhandel und Stationhandel keine Ahnung, aber wenn du bei dem Versuch von 3 Schuhen deine eigene Größe zu bekommen, die Verkäuferin drei Systeme bedienen muss, wovon zwei nicht funktionieren. Und sie sagt dann, ich gehe mal gucken. Ja, und zwischen ich gehe mal gucken und sie kommt wieder, hatte mein Sohn eine Schuhgröße mehr. Das wird natürlich schwierig, da wie Business zu machen. Also bei Götz, wenn du da jetzt inzwischen reingehst in den Laden, das ist wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Also die ganze Logik und da ich weiß nicht, wer sich da halt mit Ladenbau beschäftigt. Aber ja. Das ist ja gar nicht, das ist ja sozusagen jetzt nur der initiale Fall. Ich habe noch eine andere interessante Zahl, bevor ich zu der Diagnose komme. Ich habe bei unseren Freunden vom ECDB mal reingeschaut. Schuhhandel online wird sinken. Also das auch das noch sozusagen.
Ja, ja.
Und also wenn man sich jetzt alle Aspekte mal anschaut, und wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Also zum einen offline versus online. Ja, das hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass es deutlich stärker Richtung online geht. Vielleicht bleibt online stabil, aber stationär sackt noch weiter ab. Der stationäre Handel als solcher kann davon nicht profitieren. Ich glaube aber auch zum Beispiel, dass die Ladenkonzepte hier deutlich ausgefeilter werden. Also ob du jetzt so ein Kicks oder Footlocker oder sozusagen spezielle Sneaker-Themen, also wir wissen ja, dass sozusagen diese Sport-Casual bei Schuhen ist ja eigentlich die wichtigste Kategorie, wie ich jetzt gelernt habe, vor Sandalen, glaube ich. Die sind auch Pumps gar nicht so groß, sondern Sandalen haben einen relativ hohen Marktanteil. Das heißt, du hast durchaus Spezialgeschäfte ab von einem Schuhfachhandel, der ja aber auch versuchen muss, alle Schuhe irgendwie zu vereinen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du zum Beispiel, wenn die Leute sehr stark auf Vielfalt gehen, hast du als Schuhfachhandel ja schon ein Problem, weil du kannst ja jetzt nicht von dem Schuh jetzt sozusagen, früher hast du halt die beiden Bestsellerfarben eingekauft, also in Deutschland grau und dunkelgrau und in der Größenflöte von 38 bis 44. So, das konntest du natürlich machen und da hattest du dann deine Schuhe, die alle trugen, weil alle hatten ja auch die beiden Anzugfarben grau und dunkelgrau, vielleicht noch ins Blau changierende, damit kam es aber gut
klar. Was halt Jack Wolfskin gerade als Trendfarbe hat.
Im Grunde, ja, genau. Das heißt, du konntest sozusagen alle relevanten Schuhe auf der Fläche auch verteilen. Das geht natürlich jetzt nicht mehr, ne? Und deswegen glaube ich schon, dass sozusagen noch spezialisiertere Ansätze Sinn ergeben. Es gibt ja in Hamburg auch eine sehr erfolgreiche Firma, die Schuhe druckt, zum Beispiel, die auch sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun. Das heißt, das klassische Konzept vom Laden, glaube ich, so wie es ist, funktioniert tatsächlich nicht mehr,
aber jetzt,
so wie Menschen jetzt einkaufen.
Da hake ich jetzt ein, also ne, die Deichmanns dieser Welt und so weiter. Vielleicht aber in einer bestimmten Größe funktioniert es noch oder an der Durchdringung, weiß ich nicht. Das sind so viele Komponenten jetzt auch, gerade beim Point of Sale und sterbende Innenstädte und so weiter, da will ich gar nicht reingehen. Ich finde das jetzt den Pfad, den du jetzt gerade entlang gehst, in deinen Schuhen, in deinen Grauen, finde ich gut. Wenn jetzt der Götz gesagt hätte, pass auf, so dieses Multi haut nicht hin, dass wir jetzt einfach ein Schuhladen sind und sagt, wir schmeißen das jetzt komplett um, wir machen jetzt nur Lederanzug, Ausgeh, High-End, Spezialisierung. So wie jetzt, ne, wir haben doch, wie heißt denn der nochmal, der auch auf LinkedIn immer aufploppt, wenn es um Laufschuhe geht in Frankfurt, dieser Shop, der jedes Jahr auch ausgezeichnet wird fürs innovativste Shopsystem, was er auch hat, wo du halt wirklich die perfekte Beratung bekommst, wenn du Laufschuhe brauchst.
Sport 2000 wahrscheinlich.
Nein. So, Wiebke Hauser. Na, keine Ahnung. Wenn er zuhört, melde dich, dann holen wir dich das nächste Mal in die Sendung. Also Laufschuhe. Bist du vielleicht Teil einer Community? Kannst ganz in die Tiefe gehen, gezielt, was natürlich ein Multifilialist irgendwie nicht kann. Oder ist das dann auch nicht die Lösung, weil du da gar nicht dahin kommst, dein Konzept so umzustellen? So. Weil, dass dieses Konzept irgendwie am Endbahnhof steht, das ist ja, also, das pfeifen ja da pfeifen die Spatzen O Sole Mio von den Dächern, sozusagen.
Ohne Sohle vor allem.
Ja.
Ja, also, ja, das kann man natürlich alles diskutieren, ne? Also, wenn ich ja jetzt eine finale Antwort drauf hätte, hätte ich Götz übernommen und es genauso gemacht. Ich glaube, es wäre relativ günstig zu schießen gerade. Aber ja, du, natürlich hilft dir Spezialisierung, ne? Also, wenn du in einen Laden reingehst, du hast eine Verkaufsfläche, auf der musst du jetzt Kinderschuhe, Mädchen, Jungen, für Erwachsene, und hier gibt's noch quasi nur zwei Geschlechter, Mädchen, Frauen, Männer, hast du jetzt Ausgehschuhe, Business, Casual, Sport. So. Du musst ja aber auch noch eine verhältnismäßig große Fläche im Hintergrund vorhalten als Lager, ne? Weil wenn du jetzt ein bisschen Anspruch an Ladenbau hast, in Klammern, das haben ja die, wenn du jetzt in so einen Deichmann-Laden gehst, kannst du ja nicht reingehen. Das sind ja Schuhkartons gestapelt, oben steht ein Schuh drauf. Und dann geht das Geocaching los, wo der zweite Schuh da von dem ist, ne? Das ist ja schon fürchterlich. Also da macht das Einkauf ehrlicherweise auch keinen Spaß. Ne?
TVO-Cashing.
Ja. So, das heißt, dann würde es natürlich aus der Logik heraus, und da bin ich bei dir, würde es Sinn machen zu sagen, okay, Girls zum Beispiel, die ohnehin vielleicht, keine Ahnung, 3/4 Frauenschuhe haben, mach doch nur vernünftige Ausgeh-Business-Fashion-Casual-Linie für Frauen. So, lass den anderen Quatsch weg. Gibt ja auch Ansons zum Beispiel. Oder ja, Baumland,
stimmt.
Die machen nur Herrenmode.
Ja.
Also Herren und Mode in einem Wort ist schon schwierig. Da gibt es zwei Shop-Konzepte für. Also natürlich könnte man das bei Schuhen auch nachdenken. Aber das ist natürlich da die Frage, wer ist eigentlich meine Kundschaft und wie kann ich das machen? Weil es gibt ja noch weitere Probleme. Wir haben ja erst das erste sozusagen. Wir haben ja nur mit Kanal ja nur eins. Jetzt hast du das Thema Handel versus D2C. Also viele Brands sind eben in der Lage, es selber zu machen. Die können selber auf Marktplätze gehen. Die verkaufen aber an einen Händler auch nur, wenn der Händler ihnen ein paar Probleme abnimmt. Ein ganz wichtiges Problem, was ihnen der Händler abnimmt, ist die Vorfinanzierung der Ware und eine Absatzsicherheit gibt. Wenn dein Geschäftspartner, dessen Kernzweck es inzwischen noch ist, weil Reichweite ist es nicht mehr, das kriege ich woanders auch, wenn der Kernzweck, nämlich du musst mir sagen, was du haben willst, weil du hast ja Ahnung vom Trend und du musst mir den Bums noch vorher bezahlen, mit dir verhandelt mit, ich hätte gerne 100% Rückgaberecht und 90 Tage Zahlungsziel, dann macht er sich so ein bisschen obsolet. So.
Ja.
Und dann treibe ich natürlich Brands in D2C. Ja, es gibt auch welche, die wieder, wo eine Marke festgestellt ist, dass sie es nicht kann und wieder hofft, dass ein Händler das einkauft. Aber wenn der Handel seine Kernkompetenz Richtung Industrie nicht mehr wahrnimmt, Warenvermarktung, Kunden bereitstellen, Vorfinanzierung und so weiter, dann wird er einfach irrelevant. Und dann hast du auch als Industriepartner nur noch so bedingt Bock, auf eigenes Risiko Gott zu retten. Und dann fallen sehr viele Steine. Das heißt, die Digitalisierung war jetzt kein Treiber für Fachhandelskonzepte.
Nein.
Im klassischen Sinne. So. Weil, da kommen wir nachher noch zu, dass mit der Digitalisierung jetzt ja auch nichts für jeden ist. So. Und dann hast du natürlich im Marktplatz, dann gibt es ein Marktplatzumfeld versus eigene Stores. Da gebe ich dir recht, Schuhe ist ein recht dankbares Marktplatzthema. Auch so kalkuliert, dass du mit den Retourenquoten in der Regel klarkommst, womit sich dann sozusagen die Fachberatung erledigt hätte.
Ja.
Ich gebe zu, bei Schuhen verstehe ich Beratung noch eher als bei Klamotten. Also mal sich in den Schuh reinzustellen und dass da mal jemand, der Ahnung hat, dir auf den großen C drückt und sagt, Digga, das ist zu eng. Das macht schon Sinn. Oder wenn du deinen Fuß morgen noch spüren möchtest, kauf einen breiten Schuh. So, also das finde ich macht schon Sinn, weil man das zu Hause für sich vielleicht dann doch irgendwie falsch einschätzt. Aber grundsätzlich ist das etwas, was du gut auch disjunkt von anderen Kategorien kaufst. Ich brauche jetzt Laufschuhe, ne? Dann muss ich jetzt nicht noch irgendwie 3 Strümpfe und Unterwäsche von kaufen. Also das heißt, das geht eigentlich über spezialisierte Läden oder eben, wenn ich bei Marktplätzen bin, weil es durchaus ein Commodity-Produkt ist, was jetzt nicht zwingend größere Beratung braucht. Ne? Und vielleicht noch der letzte Punkt für das Thema, die ganzen Social Brands, die aufkommen, die eigentlich sich ohne Handel überhaupt etabliert haben, ob das ein Allbirds ist, ein On, wie sie alle heißen.
Das sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang. Wie erzähle ich meine Geschichte, meine Target Audience? Ja? Also das ist natürlich jetzt runtergebrochen auf ein Unternehmen oder auf Handel genauso interessant über Influencer und Storyteller und so weiter, wo du natürlich einen völlig anderen Vertriebsweg, klingt so altdeutsch, aber auch eine völlig andere Branding oder eine Überzeugungsleistung hast durch völlig andere Methoden, als junger Mensch geht zum Deichmann und sagt, ich hätte gern einen coolen Schuh. Das läuft ja völlig andersrum.
Ja, absolut, absolut. Und das ist eben halt nicht nur der Vertriebsweg, sondern du lernst auch, was die Leute wollen. Also das ist auch, da laufe ich jetzt seit 20 Jahren durch die Gegend, das wird auch langsam alt, aber es ist leider immer noch aktuell. Viele glauben immer noch, dass es quasi unabhängig vom Produkt Vertriebswege gibt. Das mag früher so gewesen sein, dass du hattest nur Laden, Katalog und Teleshopping und die kannten sich alle untereinander nicht. Dann ist es auch okay, weil dann ist sozusagen Ware und Vertriebskanal und sozusagen die Vertriebskanalarten voneinander so getrennt, dass du diese Betrugsmasche noch durchziehen kannst. Aber online eben halt nicht mehr und deswegen gibt es eben du kannst es nicht mehr aufheben. Online wird anders eingekauft als stationär. Das heißt, du brauchst online andere Produkte als stationär. Stationär kannst du schnell die Kollektion wechseln. Das macht online keinen Sinn, wenn dein Datensatz erstmal ein bisschen Traffic und Reichweite aufbauen muss. Und das verstehen viele nicht und sagen dann, naja, ich kaufe halt ein, was meine Kundschaft, also du bist jetzt ein Händler in Wanne-Eickel, ne, hast du denn die Schuhboutique in Wuppertal und sagst es, ich kaufe das ein und das stelle ich jetzt auch online. Hab das aber eingekauft für meine 2.500 Menschen im Monat, die in Wuppertal an meiner Schuhboutique vorbeirennen. Das ist aber ja was ganz anderes, als die bei Zalando, About You, sonst wo einkaufen. Und das ist dann halt Quatsch. Ne? Also man muss schon richtig machen. Das heißt, ich muss mir sehr genau angucken, welche Zielgruppe erreiche ich über diesen Kanal, was wollen die eigentlich kaufen, um das einzukaufen. Oder ich mache mir sogar noch viel mehr Gedanken und sage, ich analysiere, was dort stattfindet und baue dafür Produkte. Ne? Sowas wie Snox das zum Beispiel gemacht hat. Und da wird ein Schuh draus im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mir halt sehr genau angucken muss, Zielgruppe, Produkte, Vertriebskanäle. Das ist halt, das muss ich halt als Dreieck betrachten und nicht mehr als.
Aber das ist jetzt, sagst du wieder, so ein Punkt, der geht mir ja echt gleich voll auf den Schnürsenkel, weil das ist ja jetzt auch schon nicht erst seit letztem Jahr, dieses Spiel. Marktplatz, 15, 20 Jahre, begonnen mit Amazon. Die Lernkurve ist schon eher eine Gerade dann, ne? Aber nicht nach oben. Weil darauf kann man sich ja einstellen. Die Learnings sind ja längst da. Es ist einfach.
Da kommen wir wieder Geheimnis, zu, so nicht sehen, so ignorieren,
Sorten verteilen mussten. Ja?
Ja. Ja, du bist ja dabei, dass du das nicht akzeptierst, dass es so ist. Und dann funktioniert halt nicht, ne? Wenn du dich damit nicht beschäftigst. Und, ne, das kommt ja auch noch dazu, Digitalisierung, das Kupferkabel zum Faxgerät optimieren, ist halt nicht Digitalisierung. So, man muss sich die Frage stellen, was bedeutet Digitalisierung für mich? Und ohne da jetzt Stationhändlern zu nahe zu treten, aber du kommst halt, wenn du stationärer Schuhhändler bist, also Al Bundy für die Älteren von uns, ja. Das war jetzt kein Raketenwissenschaftler, der vom MIT kommend sich überlegt hat, wie er sein Ladengeschäft optimieren kann. Die kommen sehr stark über die Kenntnis der Ware, und das will ich gar nicht kleinreden.
Nee.
Was ein Fachhändler über Schuhe weiß, über Herstellungsmethoden weiß, Materialien weiß, da bin ich immer geflasht, wenn ich überhaupt im Laden bin und mir jemand was von Klamotten erzählt oder Schuhen. Das sind schon absolute Experten in ihrem Fach, aber wir können nicht von denen erwarten, oder das ist leider so, dass die jetzt von heute auf morgen ITler, KI-Experten, Logistiker, Pricing-Algorithmen-Experten werden, die mit einer Erkenntnis zur Industrie gehen und sagen, wir müssen mal die Kooperation hier überdenken. Und das macht es für diese Berufsgruppen extrem schwer. Das sehen wir in sehr vielen Bereichen. Ob wir das in der Musik haben es die Leute relativ schnell gerafft. Medien, so lala. Kataloge, ja, Otto hat es einigermaßen geschafft, aber 2 von 3 sind auf Strecke geblieben. Analoge TV-Kanäle versus Netflix. Also, ist halt extrem schwer.
Will er jetzt nicht einsteigen ins Musikthema, aber schnell ist natürlich
relativ.
Es gab, auf einmal gab es Napster und Peer-to-Peer-Sharing und alle sind total nervös geworden. Das heißt, der Innovationsdruck war auf einmal so hoch, dass dann Apple und Spotify und so weiter und vor allem erstmal Apple angefangen hat zu sagen, ja hier, komm, wir digitalisieren das jetzt alles und es gibt quasi ein Mietsystem und dann um Napster auszuschalten, sozusagen. Ja. Da wurde auch erst mit Regulierungen und Verboten und die Bands haben sich aufgeregt. Jetzt regt sich keiner mehr auf. Jetzt zahlst du unendlich Geld. Napster war for free, by the way. Außer du hast halt dein Internet bezahlt, das du ja eh bezahlen musst.
Und da musstest du die Strafe bezahlen. Aber
das. Ja, aber es ist wirklich so, da ist es auch aus einem Innovationsdruck entstanden und es war jetzt gar nicht so ein langer Zeitraum, wenn man jetzt zurückblickt, bis jetzt dann diese quasi neue Welt des Musikhörens gab.
Aus kosmischer Sicht ein Fliegenschiss, kann man sagen, ja.
Eieiei, jetzt kommt die große Klammer. Naja, jetzt was wollen wir abschließend sagen? Also Bestandsaufnahme ist schon ein bisschen traurig. Das ist ein Fachhandelsthema im Allgemeinen, glaube ich. Spezialisierung haben wir drüber gehört. Einfach die Probleme mit der Digitalisierung im Einzelhandel oder beim Filialisten selber. Da gehört auch eine Bereitschaft dazu, ja, was dazu zu lernen, jemanden einzustellen, der sowas kann. Um da mitzuspielen und so richtig mitzuspielen und nicht zu erwarten, dass das jemand für dich tut, einfach so.
Ja.
Und da gibt's vielleicht auch keine richtige Lösung. Ideen oder Konzepte.
Ja, das ist wie bei Elektromobilität, ne? Wenn du die Ausfahrt verpasst und erstmal ein paar Kilometer in die falsche Richtung fährst, dann zahlst du halt richtig Strom, bis du wieder, wenn du umkehren musst. Und das ist bei einigen so, ne? Ich meine, viele haben gute Geschäfte gemacht früher und hätten sie sich früher oft mit der Frage beschäftigt, was bedeutet Digitalisierung für mich, was bedeutet es für das Business, dass du überhaupt solche Player wie Zalando, die ich natürlich toll finde, wie alle Online-Konzepte, aber überhaupt aus dem Stand diese Größe erreichen konnten. Ich erinnere mich immer an eine Schuhmarke, die mal gesagt hat, sie erinnern sich noch, wie Zalando relativ neu war und quasi mit der in Mannschaftsstärke hingefahren sind dieser Marke, weil sie unbedingt haben wollten. Das war für den Ritterschlag, diese Marke zu bekommen. und keine 10 Jahre später die Marke mit Mannschaftsstärke zu Zalando fährt und froh ist, dass sie einen Raum ohne Fenster erwischt und der Kaffee noch nicht ganz kalt ist, damit die ja noch einkaufen, weil die Abhängigkeit von Zalando inzwischen so groß war.
Den Gerhard Schröder gemacht hat, ich will da rein. Ne?
Ich will da rein, genau. Also die haben da an der Sohle gerüttelt und sind auch reingekommen, aber das zeigt einfach, welche Bedeutung das erreicht hat. Und jetzt wird es natürlich aufwendiger und es können auch nicht mehr alle schaffen, aber natürlich, wie immer im Leben, gibt es Wege. Du musst aber neu denken und du musst dir eben darüber Gedanken machen, wie du, was ist dein USP eigentlich? Was ist deine Kernwertschöpfungskette? Wie kannst du die digitalisieren? Wie kannst du dich neuer Methoden bedienen? Wo musst du Allianzen eingehen, dass du nicht mehr alles alleine machst? Wo kannst du Kräfte bündeln? Was lässt du auch weg? Welchen Opportunismus machst du nicht, sondern versuchst dich dem Ganzen mal strategisch zu nähern? Wo kann ich gewisse Dinge vertikalisieren? Wo muss ich mit der Industrie ins Boot gehen? Wo muss ich sie ins Boot holen? So rum lieber. Das kann man schon alles machen, aber das ist natürlich hier im Trockenen mit gefütterten Schuhen am Tisch sitzend leichter gesagt als da draußen getan, wo es ja halt aktuell auch ein bisschen rutschig ist.
Ja, ich spitze auch schon mit meinen gefütterten Schuhen, aber ich möchte mal einen Schritt noch vorgehen in den gefütterten Schuhen, aber den letzten Gedanken, den du hast oder all die Gedanken mitnehmen, weil bevor wir jetzt zum Ende kommen, will ich ganz kurz natürlich einmal die Werbetrommel kurz anrühren. Denn dieses Jahr ist es soweit. Wir feiern da den 10. ECD, also the 10th Anniversary of the ECD.
Da nicht dein Ernst.
Gibt's doch traditionell auch immer ganz viele Schuhhändler und Schuhthemen auch. Und ich wollte hier an der Stelle natürlich zum ersten Mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dafür werben, doch an dieser netten Veranstaltung in München am 21. Mai teilzunehmen. Und um das Ganze so ein bisschen anzuwärmen, sei hier nochmal postuliert, dass wir zwei tolle Top-Speaker haben, nämlich niemand Geringeres als Tarik Müller und David Schröder, der erste Gründer und Co-CEO, weiß gar nicht, Co-Chef von About You. Und der andere Co-CEO von Zalando, die hoffentlich was zu erzählen haben und den Tag eröffnen werden. Und dadurch, dass es eben unser 10. ist, unser 10. Geburtstag, werden wir da noch ein paar Specials parat haben und uns wirklich mit nur sehr wenig zufrieden geben. Wir wollen da schon ganz groß angreifen. Wir haben großen Bock drauf. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Es gibt noch Tickets für euch Händler und Marken da draußen. Ich kann nur appellieren, kommt, das wird toll. Das wird der größte ECD aller Zeiten. Und
mit 7 Meilenstiefeln werden
in 7 Mal, ja, das war letztes Jahr, ne? Da war ja ein bisschen das Thema 7, weil wir rechnen jetzt einfach die Corona-Jahre raus und der erste ECD war 2015, also haben wir ein Jubiläumsjahr und wir werden höchstwahrscheinlich und aller Wahrscheinlichkeit nach trotz der beiden Moderatoren mehr Besucher haben denn je.
Habe ich die Halle nicht leer gespielt letztes Mal?
Nee, das hast du nicht geschafft. Ich habe es auch mehrfach versucht. Ich habe ja sogar gesungen.
Du hast übergespielt.
Wir haben letztes Jahr Tischtennis gespielt. Ich habe Gitarre gespielt. Wir haben wirklich alles versucht. Die Leute sind einfach geblieben. Das ist schön. Kommt also
aber
wieder.
Ich komme nicht in der Bardose von Borat. Das mache ich nicht.
Naja,
hast du schon mal gefragt, aber meine ich.
Wie wir das machen, das besprechen wir noch. Das ist das Erste, das auf der Liste steht. Können wir ja zum Voting machen, ob das vielleicht bei deiner Größe. Sähe das, glaube ich, ziemlich beeindruckend aus.
Körpergröße, ja. Ja,
ja. Ja.
Wow.
Mhm. Ja? Also Borat, weiß nicht, ist aber im Mai. Kann man mal besprechen. Aber das wollte ich noch loswerden. Wir freuen uns wahnsinnig auf diese Veranstaltung und wird auch in den Shownotes jetzt in den nächsten Folgen dann immer wieder was zu lesen sein, wenn wir neue Speaker haben oder neue Themen, die wir hier auch dann einfließen lassen. Da gibt's natürlich viel zu holen für uns und da freuen wir uns drauf und wir werden auch wieder als Du Digitale beteiligt sein und die Panels moderieren, zumindest einige, hoffe ich doch, Marcel. Ich nehme dich jetzt einfach in Zippenhaft.
Ich bin da, glaube ich.
Ja. Du bist, glaube ich, da und dann wird das eine ganz tolle Geschichte und da freue ich mich schon tierisch drauf. Genau.
Auch, ich muss an der Stelle noch sagen, wenn wir beide jetzt sagen, dass der ECD nicht schlecht ist, sind wir ja ein bisschen befangen. Deswegen möchte ich folgende Anekdote noch erzählen. Ich habe gestern, man macht das ja abends mal so zur Selbstversicherung, habe ich ChatGPT gefragt, kennst du eigentlich Duo Digitale? Und dann hat er gesagt, ja, kennt er. So latent lustig, aber Die absoluten Highlights wären die Mitschnitte des ECD gewesen, die unsere Sommerpause veröffentlicht haben. Und da ist er richtig emotional geworden. Also ich sage jetzt er, also sie, je nachdem, es ist richtig emotional geworden, they. Und hat geschwärmt, teilweise aus Inhalten richtet. Also ich kann nur sagen, kommt und hört euch das an, weil wenn sogar ChatGTP emotional angefasst ist, was so eine KI eigentlich gar nicht kann, dann muss es offensichtlich, wie gesagt, wie du schon sagtest, trotz der Moderation eigentlich ziemlich gut sein. Und wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir uns dann auch zurücknehmen.
Genau. Also das kann ich ja sowieso nur unterschreiben. Ne? Und wir arbeiten dran, dass unser Chatty, wie wir es intern bei Dodo Digitale gern nennen, uns genauso launig rankt wie die ECD-Panel-Beiträge. Aber das ist was wir mit ChatGPT untereinander ausmachen müssen.
Ob je mehr uns das heute gelungen ist, könnt ihr uns ja mal in der E-Mail mitteilen.
Je mehr ihr aber reagiert, ihr lieben Hörer, indem ihr das liked und kommentiert und einfach vielleicht auch eine Abhandlung drüber schreibt, über die Art und Weise, wie wir das machen, desto besser wird ChatGPT auf uns reagieren. So einfach ist das. In diesem Sinne, jetzt bleiben wir nochmal ganz kurz beim Appell. Geht's schön wählen, ihr da draußen. Wählt's demokratisch. Tut, was Herr Bredöpke uns allen geraten hat, nämlich sich kurz mal drüber Gedanken zu machen, was will ich eigentlich wirklich? Wie soll Deutschland und vielleicht Europa und die Welt in einem halben Jahr aussehen? Hinterfragt euch, reflektiert und dann nehmt das mit an die Wahlurne und dann steht dazu. Und lasst euch nichts einreden von irgendwelchen Hirnis von rechts.
Genau. Und ich gehe jetzt mal gucken, ob ich nicht doch noch irgendwo gratis DAZN bekomme in irgendeinem Wahlprogramm.
Ach, bestimmt. Dann
gilt das natürlich alles nicht.
Lass uns mal gucken gehen. In diesem Sinne.
Das machen wir.
Tschüss.
Ciao.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.